Umstieg auf erneuerbare Energie ist für unsere Zukunft essentiell. Die Wasserkraft liefert in Österreich eine stabile Basis in der Stromversorgung. An sonnigen und windstillen Tagen kommt viel Solarstrom dazu. Auf der anderen Seite, wenn es bewölkt ist und windreich, dann springt die Windenergie ein. Und damit ist das die perfekte Ergänzung. In diesem Podcast rücken wir Österreichs Windräder in den Fokus und geben Antworten auf viele spannende Fragen.
Abenteuer Windkraft. Alles dreht sich um Energie.
Folge 2. Wo der Wind pfeift. Der perfekte Standort wird gesucht. Wind alleine reicht nicht. Bevor gebaut werden kann, wird gemessen, geprüft, gerechnet und beobachtet. Sebastian Weber erfährt in Folge 2 von Verbundprojektleiter Philipp Stöger, welches Prüfprogramm ein Windstandort durchlaufen muss. Und er spricht mit dem Biologen Tobias Friedl über die zahlreichen ökologischen Maßnahmen, die bereits bei der Planung getroffen werden müssen. Diese Folge von Abenteuer Windkraft zeigt, Windkraft beginnt mit der Frage, ob Mensch, Technik und Natur an einem Ort zusammenpassen.
Wir sind heute bei Verbund in Wien, sitzen ganz oben, haben eine tolle Aussicht und neben mir ist Philipp Stöger. Und da sprechen wir über Windmessungen. Das ist eine wirklich aufregende Sache, denn so einfach, wie man vielleicht glauben möchte, ist das nicht. Dafür werden Kletterer und Lasergeräte benötigt und es mischen sogar Fledermäuse mit. Mein Name ist Sebastian Weber, ich bin Meteorologe und Servus TV-Wetterchef. Und mir gegenüber sitzt Philipp, kann man sagen, du bist ein Windexperte?
Naja, meine eigentliche Expertenrolle besteht darin, neue Standorte für Windkraftanlagen in Österreich zu finden und dann auch zu entwickeln und bis zur Genehmigung zu bringen.
Ist das schwierig?
Absolut, weil man sehr viele verschiedene Dinge von Beginn an berücksichtigen muss, um dann erfolgreich auch ein Projekt umsetzen zu können und zu realisieren.
Und wie ist da der Zusammenhang zwischen Windrädern und Fledermäusen? Da liest man auch immer öfter was.
Es ist etwas, was wir von Beginn an auch mit berücksichtigen. Und wenn es dann darum geht, zum Beispiel in der Anfangsphase Windmessungen durchzuführen und auch Erhebungen, was das Projektgebiet betrifft, ist das etwas, was wir uns von Beginn an auch anschauen. Das heißt, wie sind die Fledermausbestände an einem Standort, wo wir überlegen, ein Projekt zu realisieren. Das heißt, auch wenn man in Richtung Windmessungen geht und die Installation eines Windmessmastes beispielsweise, dann ist das etwas, was man parallel mit monitort, mit einem Bedcorder, der am Windmessmast installiert wird.
Das heißt, der quasi fängt dann das Geräusch, was wir Menschen ja nicht hören eigentlich, von den Fledermäusen ein und weiß, aha, da sind Tiere unterwegs.
Ganz genau. Das heißt, die Nachtaktivitäten werden von diesem Gerät erfasst. Das wird auf dem Windmessmast in einer bestimmten Höhe installiert und kann dann mittels eines Liftsystems dann auch immer ausgelesen werden, beziehungsweise auch über eine Fernauslöse immer auf die Daten live zugegriffen werden. Und ist eine ganz wesentliche und wichtige Grundlage dann auch für die Kartierungen und Erhebungen, die wir in dem Projektgebiet auch durchführen, die auch neben den Fledermäusen natürlich auch andere ornithologische Erhebungen, was jetzt den Vogelbestand betrifft.
Du hast ja schon angesprochen, einen Windmessmast. Bedeutet das, wenn man ein Windrad oder einen Windpark plant, muss man zwingend auch immer einen Windmessmast vorher aufstellen?
Vielleicht einen Schritt zurück, bevor wir uns daran wagen, einen Windmessmast zu installieren, haben wir noch ein paar Schritte, die wir uns davor ansehen müssen. Das heißt, das allererstes, was wir prüfen, sind einmal grundsätzlich die Windverhältnisse vor Ort. Und noch bevor wir da einen Mast installieren, orientieren wir uns an Windkarten, am Windatlas, wo man auch einmal ungefähr sich anschauen kann, wie die Windverhältnisse in einem bestimmten Gebiet sind. Und erst wenn wir das und viele andere Faktoren auch geprüft haben, wird in weiterer Folge ein LIDAR-Messgerät meistens installiert. Das heißt, das ist ein Gerät, was mittels Laser in den Himmel misst und anhand der Partikelreflexion die Windgeschwindigkeit und Windrichtung feststellen kann. Das heißt, das ist eine deutlich einfachere und niederschwelligere Art und Weise, mal eine Erstindikation, eine Erstprüfung vornehmen zu können, ob ein Standort grundsätzlich geeignet ist oder nicht. Und wenn das Ergebnis dann positiv ist, und da misst man mal zumindest einmal ein halbes Jahr bis Jahr, dann macht es durchaus Sinn, dass man einen Windmessmast im nächsten Schritt installiert.
Und das LIDAR alleine reicht nicht, dass man da schon mal eine Aussage tätigt, weil es würde ja quasi Ressourcen schonen, das in Anführungszeichen. Wieso braucht man einen Windmessmaster noch?
Gerade im komplexen Gelände und wenn wir uns jetzt, da spreche ich jetzt vor allem Bergstandorte an, wird ein LIDAR-Messgerät in den meisten Fällen nicht ausreichend sein und ich kann mit einem Windmessmast noch einmal deutlich genauere und auch zusätzliche Werte messen, die ich mit einem LIDAR-Messgerät in der Form nicht bekomme. Also ich habe auf einer Höhe, Gesamthöhe zwischen 80 und 120 Meter, kann man in etwa sagen, hat so ein Windmessmast, der auf unterschiedlichen Höhen die Windgeschwindigkeit und Windrichtung misst, aber auch Luftfeuchtigkeit, Luftdruck und Lufttemperatur. Und ich noch einmal ein feineres Messergebnis danach habe, was dann auch ganz, ganz wichtig ist als Grundlage für die Anlagenauswahl und die grundsätzliche Standorteignung.
Das heißt, ich wollte die nächste Frage eigentlich fragen. Warum ist so wichtig, dass beim Windmessmast in unterschiedlichen Höhen der Wind gemessen wird? Weil eigentlich sitzt der Rotor eh ganz oben bei 100 Meter ungefähr dann. Wieso brauche ich dann eine Windmessung in 30 Metern Höhe zum Beispiel?
Weil es, wenn es zum Beispiel darum geht, auch die Turbulenzintensität an einem Standort zu messen, ich hier einfach eine viel feinere und klare Datengrundlage dann habe, als wie wenn das jetzt nur mittels LIDAR-Messgerät stattfindet und ich ein vollständigeres Gesamtbild auch habe, was dann wiederum die Datengrundlage schlechthin ist, die man auch an den Anlagenhersteller zum Beispiel dann weitergibt, der dann auf dieser Datenbasis auch eine Standsicherheitsbeurteilung und Prüfung durchführt, was vor allem jetzt im komplexen Gelände eine ganz wesentliche Grundlage auch ist.
Das ist entscheidend. Das heißt, der Hersteller braucht auch ein gutes Windprofil, damit entscheiden kann, welche Turbine, welche Windkraftanlage würde Sinn machen.
Genau, und auch eine durchgängige Datenreihe. Das heißt, man lässt die beiden Messinstrumente oder Messgeräte dann auch parallel einen Zeitraum nebeneinander weiterlaufen, um auch quasi eine Kalibrierung dann vorzunehmen. Das heißt, eine durchgängige Datenreihe ist für uns auch ganz, ganz entscheidend.
Und wie lange steht jetzt so ein Windmessmast?
Zumindest ein Jahr. Zumindest ein Jahr kann man sagen, eben vorgelagert eine Messung mittels LIDAR oder SODA, wo man dann auf einen Gesamtmesszeitraum von 1,5-2 Jahren in etwa kommt.
Damit man möglichst viele Wetterkapriolen mitnimmt und schaut, wie stark sind die Winde in dieser Höhe.
Ganz genau. Es erfolgt natürlich auch eine Langzeitkorrektur. Das heißt, auch wenn man natürlich einen möglichst langen Zeitraum mit eigenen Windmessungen abdeckt, kann man jetzt nicht die Langzeitentwicklungen dann auch damit abdecken. Das heißt, auf der Datenbasis erfolgt dann auch nochmal eine Langzeitkorrektur.
Sehr interessant auf jeden Fall. So ein Windprofil für uns Meteorologen auch ganz entscheidend. Und da muss man auch mal sagen, wenn man ganz hinuntergeht ins Gras, winzig klein, da ganz am Erdboden, ist der Wind irgendwann null. Aber mit der Höhe nimmt er zu, gut für die Windkraft.
Genau, Stichwort Höhenzunahme, das ist natürlich auch ein Faktor, den wir bei der Planung von Projekten auch berücksichtigen. Das ist gerade, wenn ich mich im alpinen Bereich befinde, im Verhältnis weitaus weniger der Fall, als wie zum Beispiel im Flachland. Das heißt, hat auch die Konsequenz, dass Anlagen im alpinen Bereich eine niedrigere Masthöhe teilweise aufweisen, als wie jetzt im flachen
Eben,
Bereich.
Im alpinen Raum ist schon grundsätzlich ein bisschen höhere Strömung,
genau,
mehr Luft durchgeht. Da interessiert mich ja die Anlagen im alpinen Raum, wo sagen wir das Hochgebirge, aber die müssen ja viel mehr aushalten auch, oder?
Turbulenzen sind natürlich ein Thema, was ich habe. Und dementsprechend sind auch die Anlagenklasse, die Turbulenzklasse da entscheidend und wird auch bei der Anlagenwahl berücksichtigt. Das heißt, die Anlagen müssen, einfach gesprochen, deutlich mehr aushalten, als wie in Gebieten, wo ich weniger Turbulenzen habe, als wie im alpinen Bereich.
Ich habe sogar vor kurzem da in der Nähe von im Murmürztal da einen Windmessmast aufgestellt. Der steht jetzt gerade und misst gerade. Und da war es, wissen wir natürlich, das ist Nordwestströmung, oder? Wenn der Nordföhnböen kommt, jetzt haben wir gerade so eine intensive Wetterlage gehabt, der muss ja unglaubliche Windgeschwindigkeiten aushalten, oder? Das ist einer da jetzt, ich weiß, was von den Messdaten, es waren glaube ich 160 jetzt mal drinnen sogar. Wie hält er das aus?
Der Mast an sich hält es wunderbar aus, weil er neben einem Punktfundament, was massiv ausgeführt ist, auch noch eine Abspannung, eine mehrfache Seilabspannung hat und damit mit Erdankern sehr gut im Boden verankert ist und damit quasi diese Windgeschwindigkeiten da kein Problem darstellen. Und auch die in weiterer Folge in Zukunft geplanten Anlagen sind dafür auch für diese Windspitzen ausgelegt, wobei sie auch eine gewisse Belastungsgrenze natürlich auch haben, was jetzt den normalen Betriebsmodus betrifft. Aber dadurch, dass die Anlage auf diese Windverhältnisse dann auch, auf diese Spitzenwindverhältnisse ja dann auch reagieren kann, also es gibt Notabschaltungssysteme, es gibt die Pitch-Systeme von den Rotorblättern, wo sich die Rotorblätter quasi wie eine Fahne in den Wind stellen und damit überströmt werden, Weniger damit die Anlage weniger Angriffsfläche bietet, genau. Und damit auch mit diesen spitzen Windgeschwindigkeiten, die ja nicht den Regelfall darstellen, sehr gut umgehen können.
Und wenn so ein Windmessmast aufgestellt wird, bist du selber vor Ort natürlich auch oft.
Ja.
Und da muss geklettert werden. Wie kann man sich das vorstellen?
Naja, so ein Windmessmast besteht aus mehreren Stahlsegmenten, die so 1,5 Meter Länge aufweisen, die Stück für Stück zusammengeschraubt werden. Und dafür braucht es technische Kletterer, die genau für diesen Einsatzzweck geschult sind und die diesen Mast mit einer Höhe zwischen, auch wieder standortabhängig, aber zwischen 80 und 120 Meter Höhe, das segmentweise zusammenschrauben. Wenn der mal steht und abgespannt ist, werden in weiterer Folge Ausleger installiert, auf denen die unterschiedlichen Messinstrumente installiert sind, die für die eigentliche Messung dann zuständig sind.
Das sind dann die klassischen Schalenkreuzanemometer, habe ich gesehen. Das ist ein Windmesser, was man kennt, mit den Schälchen dran. Und die sind auch empfindlich damals, was immer im Winter starken Frost gibt oder Schnee, dann ist es da eher schwierig.
Deswegen, ähnlich wie bei Rotorblättern, kommt auch hier eine quasi Standheizung zum Einsatz. Das heißt, dass die Instrumente sind beheizt, damit es da eben nicht, gerade jetzt wieder, wenn wir in alpinen Bereichen sind und ich vielleicht oft Eisansätze hätte und damit die Messinstrumente ausfallen würden. Das heißt, die sind beheizt ausgeführt. Das ganze System, der ganze Mast ist auch völlig autonom mit einer autonomen Stromversorgung, Brennstoffzelle, Batterie, Speichersystem ausgestattet, damit die Energie dafür auch zur Verfügung steht.
Und die Daten kriegst du dann quasi direkt in derselben Sekunde oder was ist zeitverzögert? Und
wir haben live die Möglichkeit, über das Mobilfunknetz auf die Daten zuzugreifen und auf diesen Datenlogger. Also es wird zusätzlich auch noch stationär dort auch gespeichert, aber man kann auch jederzeit live auf diese Daten zugreifen.
Super, wie bist du zufrieden bis jetzt mit den Daten?
Können wir uns nicht beschweren. Also auch gerade diese Spitzen, haben wir ebenfalls gemessen, die es jetzt vor allem jetzt im Jänner, Februar gegeben hat. Also diese Starkwindereignisse haben sich auch dort ganz klar gezeigt.
Ein guter Standpunkt bis
jetzt. Absolut.
Super. Jetzt braucht man natürlich auch, wenn man Windräder aufstellt, mehrere in einer Zahl, braucht man auch eine gewisse Infrastruktur, also eine Nähe zur Stromleitung, weil der Strom muss dann weiter transportiert werden. Wie entscheidend ist das bei eurer Wahl?
Infrastruktur generell, beziehungsweise die Anbindungen an das Stromnetz sind zwei ganz wesentliche elementare Grundlagen, wenn es um die Planung und Realisierung von einem Windkraftprojekt geht. Also gerade die Netzableitung, die Entfernung, aber auch die grundsätzliche Verfügbarkeit, was jetzt Umspannwerke in der näheren Umgebung betrifft, sind Grundvoraussetzungen auch für die Entwicklung und für die Realisierung von Projekten. Aber auch das Thema der Zuwägung ist ein ganz wesentliches. Das heißt, die Anlagenelemente, die wir vor Ort zusammenbauen, sind aufgrund der Dimension eine logistische Herausforderung, was den Transport betrifft. Das heißt, wenn wir in ein Projektgebiet kommen und uns das dann im Detail anschauen, ist gerade die Zuwägung neben dem Thema der Netzableitung ein ganz wesentlicher Aspekt, den wir da auch berücksichtigen müssen.
Ist das möglicherweise eine der größten Herausforderungen im Binnenbereich für Windkraft, dass man da immer hinkommt mit den schweren LKWs auch?
Absolut. Also es gibt, seien es Unterführungen, sei es enge Straßen, die ich nur bedingt irgendwo verbreitern kann. Man schaut natürlich, dass man bei solchen Projekten auf die bestehende Infrastruktur und auch auf das bestehende Wegenetz, seien es jetzt Forststraßen oder Feldwege, zurückgreift und die nur auch temporär für den Einsatzzweck des anderen Sportes einmal verbessert. Aber es gibt auch Situationen, die wir hatten, wo das quasi ein K.O.-Kriterium darstellt, weil man schlicht und ergreifend zu dem Anlagenstandort nicht hinkommt.
Windräder kann man jetzt abgesehen vom Wind ja nicht überall hinbauen. Da braucht es einen gewissen Abstand zu Ortschaften. Wie ist da das Gesetz?
Das ist in Österreich von Bundesland zu Bundesland ganz unterschiedlich geregelt. Das heißt, wenn ich jetzt Niederösterreich zum Beispiel hernehme, dann sind vom besiedelten Gebiet 1200 Meter Abstand zu halten. In Oberösterreich sind es 1000 Meter. Das heißt, das ist von Bundesland zu Bundesland ganz unterschiedlich geregelt. Sag ich jetzt einmal, im Durchschnitt wird man so bei ca. 1000 Meter Abstand zum besiedelten Gebiet landen. Und das schränkt auch, sag ich einmal, bei der Suche nach potenziell geeigneten Flächen aufgrund der hohen Zersiedelung, die Österreich aufweist, die geeigneten Flächen natürlich stark auch ein.
Das heißt, ich muss korrigieren, es ist nicht 1000 Meter Abstand zur nächsten Ortschaft, sondern 1000 Meter Abstand zum nächsten Gebäude eigentlich dann.
Ja. Mhm. Genau.
Okay.
Wobei man unterscheiden muss, es gibt auch, wenn das jetzt bewirtschaftete Gebäude sind, einzelne Höfe, die nicht zu einer Wohnnutzung zugeordnet sind, dann ist es von den Abständen her anders geregelt. Aber zu Wohngebieten diese durchschnittlich 1000 Meter, genau.
Die Gretchenfrage, was macht einen Standort ideal für den Bau von Windrädern?
viele Faktoren, aber zunächst einmal ein Windpunkt gehen. Das ist natürlich die Grundvoraussetzung, dass ein Projektgebiet grundsätzlich spannend ist. Daneben aber angesprochene Themen wie Logistik, Zuwegung, die Netzverfügbarkeit, aber auch was jetzt die naturschutzfachlichen Themen betrifft. Das heißt, wenn ich irgendwelche Schutzgebiete in der Nähe habe, wie sind die grundsätzlichen ökologischen Rahmenbedingungen im Gebiet? Das ist auch etwas, was wir uns von Beginn an anschauen, ob es hier irgendwelche No-Gos gibt, die zu einem Ausschluss als potenzielle Projektfläche führen würden. Aber auch die soziale Akzeptanz innerhalb der betroffenen Gemeinde ist ein ganz wesentlicher Faktor, den wir von Beginn an berücksichtigen und deswegen auch die Bevölkerung vor Ort und die Gemeinde so früh wie nur irgendwie möglich in das Projekt mit einbinden.
Das heißt, es gibt eine riesengroße Checkliste für dich, die du abarbeiten musst. Wie lange dauert sowas?
Naja, so ein Projekt grundsätzlich von der ersten Projektidee bis zu einer Umsetzung oder sei es bis zu einer Genehmigung, das ist ein Prozess, der sich in den meisten Fällen über Jahre zieht. So eine Erstprüfung, auch mit Prüfungen dann vor Ort, sprechen wir von einigen Monaten, was das Zeit in Anspruch nicht ist. Der erste Schritt, wie angesprochen, diese Checkliste, es ist eine im allerersten Schritt wirklich so eine Desktop-Analyse, wo man eine Art Abschichtung durchführt, nach unterschiedlichen Parametern sich ein Projektgebiet genau ansieht, wo am Ende dann eine konzentrierte Fläche im besten Fall übrig bleibt, die wir als Potenzialfläche ausweisen können und wo wir dann im nächsten Schritt uns die Gegebenheiten auch vor Ort im Detail anschauen können. Und das ist dann im nächsten Schritt auch ein Zeitraum von mehreren Monaten, der davon betroffen ist.
Mhm. Würdest du sagen, ist schwierig im Alpinenraum Windräder zu bauen, zu konzipieren oder ist es im Flachland leichter?
Die technischen Herausforderungen sind im alpinen Bereich sicherlich größer, auch was die Aufwendungen für den Anlagenstandort, den Transport, auch den Anlagentypus betreffend. Aber es ist sicherlich, wenn man sich jetzt die Entwicklungspotenziale in Österreich anschaut, der Raum, wenn ich mir jetzt Ost-West-Verhältnis in Österreich anschaue, wo ein Zuwachs noch viel möglich ist. Ja, wo man es aber immer in einem gewissen Verhältnis sich anschauen muss. Man wird jetzt nicht auf irgendeine Bergspitze eine Anlage hinstellen, weil das wird verhältnismäßig nicht mehr funktionieren.
Aber Windenergiepotenzial ist in den Bergen natürlich noch sehr viel vorhanden.
Ist auf jeden Fall vorhanden und ist jetzt im Vergleich zum Flachland, wenn ich mir Niederösterreich und Burgenland anschaue, wo auch noch natürlich Potenzial vorhanden ist, sei es jetzt in neuen Standorten oder in Form von Repowering von Anlagen, die schon seit langer Zeit in Betrieb sind, wo sich einfach technologisch schon so viel getan hat, dass man hier auch einen Leistungszuwachs generieren kann durch die Erneuerung von bestehenden Anlagen. Aber was jetzt die Neuausweisung und Neuentwicklung von Projektgebieten betrifft, ist sicherlich gerade Westösterreich und alpine Standorte etwas, wo man in der Zukunft und auch jetzt schon sehr genau hinschaut.
Das heißt, dein Jobprofil kann man eigentlich gar nicht herunterbrechen auf einen und sagen, es ist ein Ingenieur, weil du musst ja quasi technisches Verständnis haben, du musst auch ein gewisses fachlich-naturwissenschaftliches Verständnis haben und auch, möchte man so sagen, juristisch auch. Also es ist sehr vielseitig, was du machst.
Man muss schon sehr generalistisch irgendwo veranlagt sein und in viele Bereiche hineingehen, weil man da auch die Schnittstelle zu unterschiedlichen Bereichen dann irgendwo darstellt und viele, viele Themenbereiche auch zusammenführen muss.
Vielen Dank, Philipp, für dieses Insiderwissen, wirklich sehr interessant.
Danke auch für das Gespräch.
Wusstest du, dass vor der Errichtung eines Windrades Fledermäuse per Badcorder aufgenommen werden? Dabei handelt es sich um einen Ultraschallrekorder, der zur Erfassung von Fledermausrufen eingesetzt wird. Wusstest du, dass ein Windmessmasten bis zu 120 Meter hoch sein kann?
Entscheidend für den Standort ist natürlich auch die Ökologie rundherum, dass man Rücksicht nimmt auf die Tiere, die dort leben. Und bei mir sitzt jetzt Biologe Tobias Friedl. Wie der Name schon sagt, Biologe Tobias, was ist deine Aufgabe bei der Standortsuche von den Windrädern?
Ja, hallo, wir betreiben ein Ingenieurbüro für Biologie und das wird von Infrastrukturbetreibern herangezogen, um die Umweltprüfung beim Bewilligungsverfahren durchzuführen. Und bei Windparks ist das ein relativ spezieller Prozess, wo wir schon sehr früh dabei sind.
Ist es für dich sehr komplex, diese ganzen naturschutzrechtlichen Bestimmungen zu durchschauen? Oder sagst du am Ende des Tages, eigentlich geht es mehr um dieses Tier, was da jetzt lebt? Das sozusagen ist das Wichtigere eigentlich?
Also ich glaube, wenn ich diesen Job machen würde und mich rein als Biologe oder Naturschützer sehen würde, wäre ich wahrscheinlich falsch an diesem Platz. Es geht immer auch darum, diese Interessenabwägung und die juristischen Aspekte des Ganzen mitzudenken. Also ja, das ist der wesentliche Teil, dass man die Bedürfnisse auch die Bedürfnisse der Natur auch in den rechtlichen Kontext bringt und alle Aspekte sieht.
Ist es oft eine Konfliktsituation, was man dann hat?
Immer.
Immer. Ist es, wie soll man sagen, wie geht man damit um, dass man ständig in Konflikt steht eigentlich mit, jemand möchte was, aber auf der anderen Seite muss man schauen, dass die Natur natürlich dementsprechend geschützt ist.
Ich komme aus einer Familie mit 6 Kindern, 5 Geschwistern und ich glaube, ich habe mein ganzes Leben lang ausgleichend gewirkt und ich tue das auch hier und ich glaube, das ist eine meiner Stärken und deshalb mache ich das auch nicht ganz ungern. Das heißt aber nicht, dass es immer angenehm ist und man wird sehr oft in die eine oder andere Richtung gezogen und muss seine Position finden und seine Position halten und das ist alles andere als einfach. Aber ich bin kein reiner Biologe. Ich bin jemand, der auch dieses Ausgleichende machen muss und
nach einem Kompromiss suchen.
Genau, diese Kompromissfindung. Das ist eigentlich das, was wir tun. Ja.
Wir selber kommen oft einmal wenn ich drehe draußen, wir produzieren das Wetter vor Ort. Und dann kommen wir auch da mal quasi in Regionen, wo nicht der Naturschutz groß ist. Und wie erkenne ich jetzt als Laie, dass man sagt, da sind es möglicherweise Vögel, die nisten, selten sind und die Ruhe brauchen. Wie erkenne ich das?
Also vielleicht zäume ich es ein bisschen anders auf. Grundsätzlich haben Windparks und geschützte Großgreife dieselben Habitatansprüche. Sie brauchen große abgelegene Gebiete, frei von Siedlungen, frei von zu viel Störung durch den Menschen. Und sie brauchen alle beide starke Windverhältnisse. Die Windkraft, damit sie Energie erzeugen kann und die Greifvögel, damit sie fliegen können. Weil das sind alles Passivflieger, die durch Thermik segeln und Wind ist da schlicht und ergreifend eine wahnsinnig hilfreiche Ressource, gerade im Flachland. Und insofern kann ich schon in vielen Fällen davon ausgehen, dass dort, wo die Windkraft geplant ist, auch diese Arten in irgendeiner Weise eine Raumnutzung zeigen werden, vielleicht sogar in der Gegend brüten. Und ja, es ist der Regelfall, dass man diese Koexistenz von Wind und Greifvögeln hat und die gilt es immer zu lösen.
Jetzt hast du gesagt, Großgreife, das sind quasi also, Habichte, aber kann man sich vorstellen?
Nein, das, wovon wir in aller Regel reden, sind die Adlerarten. Das sind alle Adlerarten, wurscht in welchen Lebensräumen man halt sich befindet. Im Hochgebirge ist es der Steinadler, hier im Pannon, wo wir uns jetzt befinden, sind es vor allem See- und Kaiseradler. Das sind auch die Milanarten, Rot- und Schwarz-Milan und mit einer gewissen Bedeutung auch die Großfalken, aber die weniger, würde ich jetzt mal sagen. Ja. Und andere Thermiksegler, die da vielleicht auch noch dazugehören, sind die Störche, Schwarz- und Weißstorch. Die sind auch Thermiksegler und halten sich teilweise auch sehr viel Zeit im hohen Luftraum auf.
Wie läuft denn aus deiner Sicht eine Beurteilung ab? Quasi fährst du dorthin, schaust den Standort an und dann gibt's Untersuchungen, ob dort die Großgreife vorhanden sind?
Was machen wir als allererstes? Ja, also das Interessante vielleicht ist, dass wir schon oft viele Jahre, bevor ein Projekt überhaupt eingereicht wird, das erste Mal konsultiert werden von den Projektentwicklern, von den Betreibern, wer auch immer. Und wir sind oft einer der allerersten Wege, den die Projektentwickler gehen, um uns die Frage zu stellen, macht es Sinn, an diesem Standort zu entwickeln? Weil der Aufwand, der dann beginnt, dieses Projekt zu entwickeln, von der Zufahrt über die Standorte, über die ganze Grundstückssicherung, Gemeindearbeit, was weiß ich, was da alles dranhängt, das sind so Riesenaufwände, dass man zuerst die Großrisiken letztlich abklärt. Und der Naturschutz gehört da ganz eindeutig dazu. Und ja, deshalb kommen sie sehr früh zu uns und das beginnt dann oft nur mit einer ganz einfachen, oft einer Schreibtischanalyse, weil man sehr relativ viel schon einfach vom Schreibtisch aus beurteilen kann und geht dann auch oft über erste Feldarbeiten im Gebiet und Ja, und in weiterer Folge, wenn das Projekt sich konkretisiert und verfolgt wird, dann mündet das Ganze irgendwann in eine verfahrenstaugliche Untersuchung, die dann den wirklich großen Aufwand macht und die Gutachtenserstellung und so weiter.
Das bedeutet, ihr müsst dann raus ins Feld auch konkret dann.
Ja, das geht, das ohne das geht's nie. Mhm. Und ich meine, wir haben jetzt bis jetzt nur gesprochen von den Vögeln, das ist aber nur eine von sehr vielen Gruppen, die da analysiert werden und die man sich anschaut. Das geht dann zu einer weiteren Gruppe, die sehr zentral ist, das sind die Fledermäuse. Und dann kommen aber auch der gesamte terrestrische Artenschutz von der Vegetation über Herpetologie, also die ganzen Luchttiere und Säugetiere und Insekten gegebenenfalls.
Ein riesiges Spektrum.
Es ist ein riesiges Spektrum. Es sind viele tausend Arten und da einen soliden Überblick zu kriegen, bedarf vieler, vieler Stunden von verschiedenen Experten im Feld. Die Großrisiken allerdings, die wirklich Projekte, die man sehr früh abklärt, weil sie ein Risiko für das Projekt als solches darstellen, sind letztlich die Vögel und an manchen Standorten auch die Fledermäuse. Und deshalb klärt man da oft ganz, ganz früh schon Großrisiken ab.
Also die Expertise des Naturschutzes da ein großes Gewicht.
Absolut. Das ist eines der großen Knackpunkte in den Projekten. Viele Projekte scheitern am Naturschutz. Und also ich würde sagen, mit der Gemeindearbeit, mit der Landesregierung, die letztlich auch zonieren muss, der Raumordnung und der Naturschutz sind sicher die größten Aspekte.
Jetzt stellt sich die Frage, quasi, wenn man so wie selber quasi Naturwissenschaften bin ich jetzt, dann kenne ich die Bedingungen, was sich Klima verändert. Das ist quasi dann ja ein Konflikt, der entsteht, oder? Also quasi, man möchte ja Natur schützen auf der einen Seite, auf der anderen Seite brauchen wir viel Energie, wo auch die Windkraft natürlich auch eine erneuerbare Energie ist und tendenziell aber besser fürs Klima jetzt, für unser Klima. Wie gehst du damit um?
Das ist eine Frage, die uns letztlich im Verfahren nur sehr randlich streift. Aber es gibt dazu natürlich schon ein paar Arten, die das Ganze ein bisschen auf die Spitze treiben. Also zum Beispiel die Raufußhuhnarten, jetzt vielleicht nehmen wir das Birkhuhn heraus, das an der Waldgrenze überwiegend lebt und mit dem Aufsteigen der Waldgrenze den Lebensraum auch nach oben mit verschieben muss. Das ist auch empirisch sehr, sehr schön belegt. Und diese Art, es gibt Klimamodelle, wo man für diese Art zum Beispiel nachgewiesen hat oder errechnet hat, dass sie in weiten Teilen des östlichen Alpenbogens verschwinden wird, weil die Waldgrenze über die Gipfel hinaus wachsen wird. Nicht nur durch Klimawandel, sondern auch durch den Verlust der Almwirtschaft. Das sind zwei Aspekte, die aber zusammen sehr, sehr, sehr dominant wirken im Moment. Und diese Art hat aber auch im Naturschutz eine sehr hohe Bewertung und verhindert auch immer wieder die Entwicklung der Windkraft, wenn man so will, und ist aber durch den Klimawandel massiv betroffen. Also mittelfristig tut ja der Klimawandel viel mehr weh als die Windkraft, davon bin ich überzeugt. Und insofern, glaube ich, ist es natürlich sehr wichtig, auch die zu erkennen, dass die Magnitude der Winter, die Magnitude des Klimawandels ist viel, viel größer als die eines Projektes. Also das glaube ich, darf man einfach auch nicht außer Acht lassen. Und ich glaube, das ist schon auch Konsens in der naturwissenschaftlichen Debatte. Aber es muss trotzdem irgendwie unter einen Hut und es ist immer schwierig und im Detail.
Steckst dann sehr im Verfahrensrecht drinnen eigentlich.
Richtig. Ja. Und da ist der Klimawandel dann nicht das zentrale Thema. Da geht es darum, den Artenschutz zu bewältigen und eine Naturverträglichkeit zu erklären und was auch immer. Aber da spielt dann der Klimawandel eigentlich eine ganz, ganz stark untergeordnete Rolle. Ja. Das ist im großen Kontext natürlich wichtig und da passiert das auch alles und hat auch ein übergeordnetes öffentliches Interesse insgesamt, aber in dem kleinen Detail dann nicht. Ja.
Wenn du als Biologe draußen vor Ort bist im Feld, welche Methoden gibt es da, um diese Tiere zu erkennen, zu finden?
Die wichtigste Methode ist nach wie vor gut ausgebildete, versierte Experten bei den Vögeln mit einem Fernglas ins Feld zu bringen. Und das ist nach wie vor die Standardmethode und das ist bei allen anderen Gruppen auch so. Du schickst die besten Experten, die verfügbar sind, ins Feld, die erheben und sie beschreiben dir den Naturstand. Das so funktioniert's und so wird's auch mittelfristig funktionieren.
Die müssen da immer wieder rausfahren, oder? Ein Jahr lang, oder wie kann man das sagen?
Das ist oft über viele Jahre.
Jahre.
Bei der Windkraft ist es üblich, dass über viele Jahre untersucht wird. Gerade weil der Naturstand sich verändert, die Brutplätze verändern sich, die Raumnutzung verändert sich, es treten Phänomene auf, die nicht alljährlich wiederkehrend sind, sondern auch eine gewisse Stochastik haben. Und insofern ist es üblich, das zu machen. Und deshalb haben wir über Jahre hinweg, oft bis zur Erteilung des Bescheids, haben wir Leute vor Ort, die den Naturstand aktuell halten und sagen, die Beurteilungsgrundlage, die wir verwendet haben, um das Gutachten zu machen, ist nach wie vor gültig. Oder auch nicht. Passiert auch wahnsinnig oft. In vielen Fällen ist es so, dass sich im Laufe des Verfahrens der Naturstand ändert. Und zwar unter Umständen substanziell. Also es kann dir passieren, du hast deinen Windpark jahrelang untersucht, hast dein Gutachten gemacht, das ist alles gut gelaufen und plötzlich beginnt ein Seeadler im näheren Umfeld des Windparks zu brüten. Und das verändert die Beurteilungsgrundlage, das verändert das Maßnahmenkonzept und das verändert im Prinzip alles, wenn man so will. Und ist für die Betreiberseite wahnsinnig unangenehm, natürlich, und mit Risiken und mit Kosten verbunden. Und dann muss ich darauf auch am Maßnahmenweg reagieren, ne? Und das sind Themen, die sind einfach so, weil die Naturschutzgesetze sagen, dass der Naturstand zum Zeitpunkt der Entscheidung der relevante ist. Und die Entscheidung ist am Schluss, wenn der Bescheid letztlich oder das Vermittlungsverfahren abgeschlossen wird, ne?
Das heißt, am Ende dieses Bescheids gibst du eine Empfehlung dann? Oder ist es quasi eine faktenbasierte Empfehlung? Oder wie sagt man das?
Na, wir sind ja schon, unsere Vorschläge für Maßnahmen sind schon sehr viel früher. Wenn das vollständige Projekt sozusagen vorliegt, dann ist das, wo wir als betreiberseitige Gutachter gesagt haben, das wären die Maßnahmen, die wir halt für sinnvoll halten, um das Projekt natur- und umweltverträglich zu gestalten. Und die eigentliche Entscheidung liegt aber bei der Behörde. Also die Behörde hat ja wieder einen sogenannten Spiegelgutachter, der uns gegenübersteht. Und der ist eigentlich der mächtige Mann im Raum. Er trifft die Entscheidungen, das braucht's oder das braucht's nicht. Und er ist auch derjenige, der das Ganze nach außen vertritt. Also der ist sozusagen der verlängerte Arm der Behörde und er muss es auch verteidigen.
Also die Lösungssuche bei den Betreibern immer groß, dass man da viele Dinge unter einen Hut bringt, in dem Fall auch den Naturschutz.
Das ist ganz sicher so, ja. Manchmal ergibt sich's ganz einfach aus dem Verfahren und manchmal ergibt sich's daraus, dass man in einem Fachdiskurs mit NGOs zu dem Ergebnis kommt. Ja.
Vielen Dank, sehr interessanter Einblick.
Ich danke.
Ein guter Windstandort hat jetzt per se nicht nur mit der Windstärke zu tun, sondern erfordert Daten, Messungen und sorgfältige Prüfungen. Für gute, solide Ergebnisse braucht es Messmasten, die über längere Zeit die Windgeschwindigkeit und Richtung, Temperatur, Luftdruck und Turbulenzen erfassen. Genauso wichtig ist aber auch der Blick auf die Natur. Fledermäuse, Greifvögel und andere Arten werden von Anfang an berücksichtigt. Am Ende ist dann klar, Windkraft braucht natürlich Wind, aber auch der Naturschutz ist ein zentraler Bestandteil, dass man Windräder bauen darf.
Das Abenteuer geht weiter. In der dritten Folge schauen wir uns an, wie ein Windrad errichtet wird. Dafür sind wir im niederösterreichischen Prellenkirchen und bestaunen einen riesigen Kran, der die unterschiedlichen Teile des Windrades nach oben hieft. Es geht hoch hinaus.
Abenteuer Windkraft. Alles dreht sich um Energie.